Wir sagen das immer so salopp und so schnell, Gott erhört Gebet. Gott erhört Gebet, aber da lag schon eine Dramatik dahinter, was Steffen erzählt hat mit diesem Erlebnis auf der Autobahn. Wenn man also so fährt, ein bisschen so vor sich hin döst und plötzlich quietschen die Bremsen neben einen, man guckt, nur man sieht, das sind Zehntelsekunden alles. Und der Audi, das war ein Schlachtschiff gewesen. Wenn der darauf gebrettert wäre auf diesen VW und der sich gedreht hätte, wir waren direkt dahinter, wir wären voll da rein gefahren. Ich weiß nicht, ob ich heute Morgen hier stehen würde und Steffen. Deshalb preis dem Herrn. Soll eine Ermutigung sein, nicht einfach so in den Tag hinein zu stolpern. Wir haben uns natürlich alle gefreut, ne? Auf diese Freizeit, aber es war uns wichtig gewesen, uns unter den Schutz und den Segen des Herrn zu stellen und zu sagen, bring uns sicher ans Ziel. Bring uns sicher ans Ziel. Und das ist auch die Botschaft. Der Herr will uns sicher ans Ziel bringen. Der Herr will uns sicher ans Ziel bringen. Er hat es seinen Jüngern verheißen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr habt eine Aufgabe. Ihr werdet Zeugen sein. Aber ich werde euch ans Ziel bringen. Das Thema hat Steffen ja auch schon gesagt, das so über der ganzen Freizeit, über diese Männercamp stand. Das war Veränderung ist möglich. Veränderung ist möglich. Diese Berichte, die wir dort gehört haben von den einzelnen Männern, die waren wirklich auch sehr bewegend. Sehr bewegend. Das kann man also einfach gar nicht so schildern, weil sie sehr ehrlich waren. Sehr ehrlich waren, haben sie das geschildert. Man kann sagen, sie haben ihre Herzen aufgeschlossen, wir durften dort hineinschauen. Aber das haben sie deshalb getan, um anderen Männern Mut zu machen. Und immer wieder, Veränderung ist möglich. Veränderung ist möglich. Aber das ist das Erste. Erstens müssen wir Veränderung wollen. Zweitens, Veränderung hat ihren Preis. Und drittens, damit Veränderung geschehen kann, braucht es eine Kraft, braucht es Energie. Ich möchte euch das mal mit einem ganz kleinen, banalen Beispiel jetzt demonstrieren. Veränderung. Ich habe mir hier dieses Glas Wasser mitgebracht, ne? Damit ich dann zwischendurch mich auch mal erfrischen kann. Ich habe es hier hingestellt und es wird da jetzt stehen bleiben, die ganze Zeit über. Und dieses Glas könnte sich so sehr wünschen. Das ist hier der verkehrte Platz. Ich möchte hier hin, denn dann sieht es euch besser. Ist nicht möglich. Es ist Energie notwendig. Ich muss dieses Glas nehmen und ich muss es hier hinstellen. Ist banal, ne? Aber in diesem Fall geht die Energie von mir aus. So, jetzt muss ich. Geschwister, und genau das ist es. Das hat Jesus gewusst. Dass diese Kraft nur aus dem Himmel kommen kann, um diese Veränderung im Leben der Jünger, der ganzen Menschen zu bewirken. Veränderung ist möglich. Und sie hat ihren Preis. Ich möchte heute ganz kurz mit euch drei Personen betrachten. Einmal Jesus, einmal die Jünger und dann einmal Paulus. Jesus, der Sohn Gottes, der von Ewigkeit her bei dem Vater lebte und dem es gut ging. Ich glaube, dem ging es gut im Himmel, oder? Ja. Und was sagte er? Er hat sich entschieden, auf diese Erde zu kommen. Er hatte sich entschieden, den Preis zu zahlen, alles abzulegen, seine ganze Gottheit, vollkommen Mensch zu werden. Ich möchte mal fast sagen, in deine und meine Haut zu schlüpfen. Er war vollkommener Mensch. Und damit das geschehen konnte, war Energie, war Kraft nötig, das wissen wir auch. Denn er ist durch die Kraft des Geistes als ein Schöpfungsakt Gottes in Maria gezeugt worden. Mensch und Gott haben sich verbunden. Das ist ein Geheimnis, das wir in alle Ewigkeit anbeten werden. Und das will ich jetzt hier auch gar nicht weiter ausführen. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist. Und er hat 30 Jahre als Mensch völlig unauffällig gelebt in Nazareth. Auch dazu würde es viel zu sagen geben. Nazareth, das war also wirklich nicht, nicht Blankensee oder was weiß ich, Beverly Hills oder was. Das war der schlimmste Ort, den man sich aussuchen konnte. Es war nämlich ein Slum gewesen. Da wohnten die Leute, die so ein bisschen gestrandet waren, ausgesondert aus der Gesellschaft. Da hat Gott seinen Sohn hingeschickt. Da wohnte er. Die ersten 30 Jahre völlig unauffällig. Er war doch der Sohn Gottes. Was war nötig, damit es zu einer Veränderung kam? Es war die Kraft des Heiligen Geistes nötig. Und Jesus hat gewartet und hat gewartet. Worauf hat er gewartet? Auf das Go des Vaters. Und das kam, als Johannes der Täufer auftrat in Israel und die neue Heilszeit einläutete. Johannes trat auf, er predigte Buße, Umkehr. Und die Menschen strömten an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Vielleicht habt ihr schon einmal so einen Jesusfilm gesehen. Bibel TV und überhaupt kann man sich alles anschauen. Und es ist immer hochinteressant, wie die Menschen in Massen zu Johannes strömten, um sich taufen zu lassen. Und vielleicht habt ihr auch diese Szene vor Augen, wie sie in Schlange anstanden, um dort in den Jordan zu gehen und getauft zu werden. Was tat Jesus, als er dort an den Jordan kam? Ist er an den anderen vorbeimarschiert und sagt, hoppla, jetzt geht mal bitte zur Seite, jetzt komme ich? Ich glaube, er hat sich auch in die Schlange gestellt. Der Sohn Gottes hat sich angestellt. Ist das Demut? Ja. Und dann ist er in den Jordan hineingegangen und wir müssen das eine wissen. Die Leute mussten ihre Sünden bekennen. Und die haben sie nicht Johannes ins Ohr geflüstert. Das ging so nicht in Israel. Die mussten sagen, ihre Verfehlungen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet dort stehen. Und ihr müsstet da also auspacken. Also wie gesagt, diese Männer, die haben sich geoutet, wie man so schön heute sagte, um anderen Mut zu machen. Und nun stand Jesus vor Johannes. Stellt euch diese Szene vor. Und er hat ihn Auge in Auge. Sie haben sie angeschaut. Und dann fiel es wie Schuppen von den Augen. Johannes, du bist es, auf den wir warten. Du bist der Sohn Gottes. Und er sagte, du, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und was sagt Jesus? Lass es zu, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und er ließ sich taufen. Und was passierte dann? Der Himmel öffnete sich und der Geist Gottes kam in leiblicher Gestalt, steht dort, wie eine Taube, nicht als Taube, herab. Und jetzt kommt das Interessante. Eine Stimme sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich all mein Wohlgefallen gefunden. Du bist mein geliebter Sohn. Liebe Geschwister und Freunde, wer hat da gesprochen? Ja, Gott hat gesprochen. Das ist gewaltig. Gott hat im Alten Testament nicht häufig gesprochen. Wir wissen es, dass er zu Mose gesprochen hat, aus dem brennenden Dornenbusch heraus. Und er hat sich vorgestellt und gesagt, ich bin der, ich bin. Und dann gab es nicht viele. Und hier bricht eine neue Heilszeit an und Gott spricht. Das ist gewaltig. Und soll ich euch jetzt etwas verraten? Er hat nicht aufgehört zu sprechen. Er spricht heute Morgen auch. Durch den Heiligen Geist hier hinein, in unsere Mitte, durch den Heiligen Geist hinein nämlich möchte in dein Herz sprechen. Veränderung ist möglich. Jesus hat den Preis bezahlt und ist gekommen. Und der Heilige Geist kam und hat ihn befähigt zu diesem wunderbaren Werk, damit diese Veränderung geschieht. Das blieb nicht ohne Folgen, das wisst ihr, seine Jünger. Ja, die Menschen kamen, strömten dazu in Massen. Er erwählte die 12 Jünger zu seinen Nachfolgern und er konnte sogar mit einem Petrus etwas anfangen. Wir müssen das eine wissen, auch diese Jünger mussten einen Preis bezahlen. Sie wollten es in die Nachfolge treten. Sie haben sich dafür entschieden, ja, als er berufen wurde. Und sie verließen alles. Petrus war also noch einmal Unternehmer. Der war Unternehmer, der war selbstständiger Fischer. Der hatte also ein gutes, florierendes Geschäft. Und dann ging er zu seiner Frau und sagt, pass mal auf. Ich sag jetzt mal, meine Frau, liebe Ingrid. So, nix mehr mit Geschäft. Ich trete jetzt in die Nachfolge Jesu. Ich kenne die Reaktion meiner Frau. Tja, ihr hört es. Sie hat ja gesagt, weil sie um die Kraft Gottes wusste. Sie hat ja gesagt. Und was haben die Jünger erlebt und erfahren in dieser Nachfolge? Der Himmel war offen. Der Heilige Geist wirkte. Zeichen und Wunder, Heilung und Befreiung. Das hatten sie nicht erlebt und erfahren. Und sie dachten, dass diese Nachfolge, in die sie getreten waren, diese Zeichen und Wunder, diese Predigten, ihr Leben, ihre Herzen so nachhaltig verändern würde, dass, als Jesus ankündigte, sagt so, mein Dienst wird bald zu Ende sein. Und Petrus sagte, Herr, du kannst dich auf mich verlassen, wir werden das schon packen. Ich werde das schon packen. Und das Ergebnis, das wisst ihr, wir kommen ja jetzt ja von Ostern her, Karfreitag in dieser Nacht, da knickte er wie so ein Schilfrohr ein vor dem hohen Priester. Nee, vor wem knickte der ein? Vor wem verleugnete er seinen Herrn? Ja, vor der Magd. Also wisst ihr, die Letzte in der sozialen Kette. Ja, er musste begreifen, dass es mit der eigenen Kraft nicht getan ist. Wie Martin Luther es in seinem Lied gedichtet hat, dem Gott diese wahnsinnige Erkenntnis geschenkt hat, dass wir gerettet werden durch Gnade, durch Glaube, durch Christus allein, durch die Schrift. Er hat gedichtet, mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Aber es geht weiter, es streitet für uns der rechte Mann, den Gott sich hat erkoren. Fragst du, wer es ist? Es ist Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Auch er hat es erkannt. Und in dem war ein Petrus bereit zu sagen, ja, Herr. Das Wunderbare ist, Gott lässt keinen fallen. Und wenn du heute Morgen hier bist und das Gefühl hast, dass sich da Dinge verändern in deinem Leben, dass du das Gefühl hast, wer fängt mich auf? Dann kann ich dir vor diesen wunderbaren Ausspruch, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände des Vaters, in die Hände Jesu, in die Hände des Heiligen Geistes und Gottes. Ja, aber bist du dazu bereit, dich auffangen zu lassen und zu sagen, ja, Herr, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. So, und jetzt kommen wir zu unserem lieben Saulus. Im Bibelkreis betrachten wir die Apostelgeschichte und wir sind gerade bei Saulus angekommen. Am letzten Donnerstag haben wir die Situation betrachtet, wo Paulus also sich aufmachte als Großinquisitor, um die Gemeinde mit Stumpf und Stiel auszurotten. Der war kurz vorm Ziel. Das müssen wir also mal so wissen. Der war kurz vorm Ziel. Also was Saulus machte, das machte er gründlich. Da muss sein Hörer eingreifen. Wenn man zu dem Zeitpunkt, wo Paulus also wie gesagt, sein Werk vollenden wollte in Damaskus, Und die Christen gefragt hätte, die verängstigt waren, die geflüchtet waren, die sich in Jerusalem versteckten und verkrochen hatten. Glaubt ihr, dass Veränderung möglich ist in dem Leben eines Saulus? Was hätten die gerufen? Ich will es euch sagen, nie und nimmer. Es geht nicht. So einer doch nicht. Aber Jesus ist größer. Jesus ist größer, egal in welcher Situation du bist. Und wenn du jetzt kein Licht siehst am Ende des Tunnels, er sieht es schon und er wusste. Und er erschien ihm, wir kennen alle diese Geschichte in diesem wunderbaren Licht, er wurde herabgestürzt in den Staub und dann kam die Stimme aus dem Himmel. Wer sprach dort? Da sprach Jesus, aber als Gott, als Gottes Sohn. Also ihr seht, diese wunderbare Kette. Zu Mose hat er gesprochen, direkt über Jesus, der Himmel zerteilte sich. Und hier zu seinem schlimmsten Feind redet Jesus persönlich. Ich finde das gewaltig, liebe Geschwister und liebe Freunde. Das kann ich nicht erklären. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er hat nicht gesagt, die Gemeinde. Er hat gesagt, mich. Und diese zitternde Stimme, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus. Und er brach alles zusammen. Aber Saulus musste sich entscheiden, erstens. Das zweite, er musste einen Preis bezahlen. Aber an dem Punkt, als er sich entschieden hatte, da war noch nichts klar gewesen. Da ging er nur nach Damaskus hinein und wir lesen dort, er war 3 Tage blind und er betete und fastete 3 Tage. Auch wieder eine Symbolik in der Bibel. 3 Tage musste Jona im Bauch des Fisches sein. Er war tot, lebendig begraben, bis Gott sich erbarmte. Jesus 3 Tage im Grab. Und hier ein Saulus, der nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Ich glaube, der hat zum ersten Mal in seinem Leben wirklich völlig die Kontrolle verloren. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, das sagt man so, Kontrollverlust. Wenn du plötzlich merkst, da läuft nichts. Ich habe da keine Kontrolle mehr über mich, über mein Leben, andere bestimmen. Tja, und er konnte nur warten. Und das fällt uns ja alle so wunderbar leicht, ne? Also, ne, warten, Halleluja. Und 3 Tage hat Gott wieder mit einem Ananias diskutieren müssen und sagen, du, pass mal auf, ich habe einen Auftrag für dich. Geh mal dort und dorthin, da wartet Saulus auf dich, dass du mit ihm betest. Ich glaube, dem flog der Hut ab. Sagte, sag mal Gott, weißt du überhaupt, wer der ist? Darf ich dir das mal bitte erklären? Und Gott sagte, ich weiß. Aber ich habe ihn auserwählt. Und Ananias ging hin und kam in das Haus, legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führte. Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Veränderung ist möglich, sogar bei einem Saulus, der zu einem Paulus wird. Das ist gewaltig, Geschwister. Das ist der Heilige Geist. Das ist diese Kraft. Und Paulus war der, der diese Botschaft, und das wissen wir, dann hineingetragen hat ja in die Welt, zunächst zu den Juden, die sagten, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, und dann zu den Heiden gegangen ist. Diese Türen öffneten sich und Er hat ihnen das volle Evangelium gebracht, Geschwister. Wir hier heute Morgen, wir sind doch keine Juden. Natürlich würden wir uns freuen, wenn hier also auch jüdische Geschwister unter uns wären. Was sind wir? Ja, können wir ruhig laut sagen. Wir sind immer noch Heiden, aus den Heiden. Aber durch die Gnade Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes angenommen. Das ist nicht die Lehre, das ist diese Kraft, diese verändernde Kraft, die uns zu neuen Menschen, zu Kindern Gottes gemacht hat, zu Nachfolgern Jesu. Und er hat den Heiden kein abgespecktes Evangelium gebracht. So, ne? Das ist nicht für euch die ganze Fülle. Und das drückt er aus so wunderbar im Epheserbrief. Gelobt, Kapitel 1. Den erste Kapitel sollte jeder auswendig lernen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Und dann geht es weiter schon vor Beginn. Von Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Das sagt er noch einmal zu den Heiden. Das sagt er in Ephesus, eine Hochburg des Heidentums in der damaligen Welt. Diese wunderbare Botschaft ist angekommen. Warum sage ich euch das? Denn der Epheserbrief geht weiter. Und dann sagt er in Kapitel 5, Vers 18, werdet voll Geistes, werdet voller Heiligen Geist. Jetzt kratzt man sich doch am Kopf und sagt, Moment mal, Paulus, machst du da jetzt nicht einen Fehler irgendwie in deinen Gedanken? Du hast doch schon von der Fülle des Geistes gesprochen. Warum sagt er das den Ephesern und warum sagt er das heute Morgen uns? Ich glaube, weil ich und weil wir es brauchen. Auch wiederum einen Vergleich. Wenn du an der Tankstelle warst und den Tank schön voll gefüllt hast, dann brettert man los. Aber was passiert? Nicht nur die Preise steigen, nein, das meine ich nicht, sondern der Tank wird leer. Geschwister, so ist es. Aber der Herr, und das ist jetzt diese zentrale Botschaft für heute Morgen, für dich und für mich, er hat vorgesorgt. Der Herr hat vorgesorgt. Die Kraft ist nicht nur da, um uns aus unserem alten Leben herauszureißen, um uns ein neues Leben zu schenken. Die Kraft ist da und wir dürfen uns an diese wunderbare Kraft anschließen, dass sie Tag für Tag unser Leben durchflutet. Und wir müssen darum bitten. Wir haben den Herrn nur gebeten, Herr, bewahre uns, er hat's getan. In der Ewigkeit werden wir vielleicht sehen, diese Situation noch einmal, will ich sagen, Herr, du musst mir diese Situation noch mal zeigen auf der Autobahn. Und dann sehen wir die ganzen Engel, die um unser Auto waren. Halleluja. Und wir werden vielleicht andere Situationen in unserem Leben sehen, wo Gott Engel seinen Geist geschickt hat, um uns zu behüten und zu bewahren. Jawohl. Und das dürfen wir, Geschwister, erleben und erfahren, wie Gott es tun will. Ihr werdet voller Geist. Und Paulus ist so grandios, so wunderbar und gewaltig. Es staune ich über ihn. Er wird sofort praktisch. Indem ihr zueinander im Psalm Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Geschwister, wir werden jetzt gleich Gott loben und preisen. Wir werden, wie wir es so schön unter uns sagen, in eine Anbetungszeit gehen. Dass Gott diese Segensströme herabfließen lässt. Auf wen? Auf jeden Einzelnen, der sein Herz öffnet. So kann ich es nur sagen. Wenn du dein Herz aufschließt und er sagt, ja, Herr, ich brauche es, ich will es empfangen. Mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern uns ermuntern. Alle Zeit Dank sagen. Was meint er damit? Natürlich unseren Alltag. Hurra, wir haben es doch alle so wunderbar gelernt, unseren Alltag durch diese geistlichen Augen, durch diese geistliche Brille und alles, was uns passiert. Von wem kommt es? Vom Herrn. Ich will jetzt nicht über Hiob reden, aber auch das kam vom Herrn und damit hatte er seine Pläne. Wir dürfen hier heute Morgen, und deshalb sage ich das, mit beginnen, unsere Herzen aufzuschließen, zu danken, damit das in unseren Alltag hineinfließen kann. So, und ich möchte auch noch um eins sagen. Jonathan hat es so schön in unserer Gebetswoche gesagt, als wir gebetet haben, als er über das Gebet gesprochen hat, das hörende Gebet, da waren seine ersten Worte und Sätze gewesen: Lass dich beschenken, lass dich segnen und gebe diesen Segen weiter. Und das haben wir praktiziert und das versuchen wir und das möchte ich auch so uns allen heute Morgen nochmal zusprechen, auch unseren Gästen und Freunden und sagen. Martin Luther hat wieder das allgemeine Priestertum eingeführt und wir wollen es praktizieren. Was bedeutet das? Dass wir uns segnen lassen, beschenken lassen. Und wenn du dann den Eindruck hast, du sollst zu einem Bruder, einer Schwester gehen, mit beten und segnen, dann tu es bitte. Wir haben diese Freiheit. Und wenn du sagst, ich brauche Gebet, dann darfst auch du diese Freiheit haben, zu einer Bruder, einem Schwester, einem Mensch des Vertrauens zu gehen und sagen, du, ich brauche dein Gebet. Segne mich. Gott erhört Gebet, es wird fließen. Und auch selbstverständlich werde ich heute Morgen bereitstehen und auch Annegret, ne, du kannst also auch kommen. Wir wollen praktisch werden, weil Pfingsten ist praktisch. Sie waren verändert. Sie waren verändert. Sie haben sich keine Missionsstrategien überlegt, wie erreichen wir Jerusalem? Lass uns mal Traktate drucken und dann verteilen. Nein, sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen. Und was geschah? Die Stadt lief zusammen. Die Stadt lief zusammen und sie durften ihnen die Botschaft verkünden und sagen, so, und jetzt seid ihr gemeint. Auch das hat Gott für euch bereit. Und 3000 haben dieses Angebot angenommen. Wir sind heute Morgen noch nicht 3000, möchte ich mal so salopp sagen. Da ist noch viel Arbeit in Ratzeburg, aber wir dürfen. Wie viel hatten durchgehalten bis Pfingsten? Von den Tausenden, die Jesus nachgefolgt sind. Die Zahl steht drin, 120. Und sie haben es weitergegeben. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Fülle bereithältst, dass Veränderung möglich ist und dass sie Tag für Tag möglich ist. Und deshalb schließen wir jetzt unsere Herzen dir auf und bitten dich darum, dass dieser Segen fließt zu jedem Einzelnen. Du kennst das Herz, du weißt darum und du willst jedem individuell geben, das, was er für den Alltag braucht. Amen.